Also es war schon eine sehr extreme Nummer für mich, gerade diese Todesängste auch da auszustehen. Also von daher, da bin ich auch noch in der Verarbeitung. Das war einfach zu extrem.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 37. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit der Folge Bipolarität und Psychosen, eine Erfahrungsexpertin erzählt, Teil 2. In dieser Folge geht es um persönliche Erfahrungen unserer lieben Veronika von Podcast Bipolare Störung Leben mit Extremen, die ihr schon aus unterschiedlichen Folgen wie Nummer 13, 23, 33 und 34 kennt. Veronika leidet unter einer bipolaren Störung in Kombination mit teilweise heftigen psychotischen Elementen. Was das genau bedeutet und wie sie diese erfährt, schildert Veronika sehr detailreich und sensibel. Beim Zuhören ist es kaum vorstellbar, wie sehr sich Realität bei Psychosen verzerren kann. Dass uns Veronika hier einen Einblick gibt, ist nicht selbstverständlich und wir wertschätzen diesen Beitrag im höchsten Maße. Wir hoffen, dass Aufklärung für Menschen in ähnlichen Situationen dadurch möglich ist und auch Mut schafft. Ein wichtiger Hinweis: Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass wir eine explizite Triggerwarnung aussprechen möchten. Wenn dir das Thema im Moment zu viel ist, höre es dir bitte im Moment nicht an. Und wir können es nicht oft genug sagen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt an info@crazyturn.at oder folgt uns auf Instagram.
Hallo, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, wo wir eine ganz liebe Gästin heute begrüßen dürfen, nämlich Veronika, die bei Hamburg wohnt und die uns nicht fremd ist. Also wir kennen uns jetzt ja schon circa, wir haben vorher im Vorfeld gesprochen, so 4 Jahre und kennen uns eigentlich aus der Podcasterinnen-Szene, weil wir damals 2021 draufgekommen sind, dass es eigentlich keine Podcasts über bipolare Störung gibt und das wollten wir ändern und sind eigentlich fast zeitgleich im Dezember 21 rausgekommen und seither haben wir nicht nur unsere Freundschaft vertieft, auch über die Distanz hinweg, sondern wir haben sogar zusammen Podcasts produziert und für aufmerksame Hörer und Hörerinnen draußen, ihr kennt wahrscheinlich die Stimme von Veronika schon, zum Beispiel aus der Folge 13, wo es ging um Tagesstruktur, halt im Chaos der Extremen. Da hat sie uns ganz viel aus dem, wie man so schön sagt, Nähkästchen verraten, was ihre Tipps und Tricks sind, wie man Tagesstruktur schaffen kann. Und dann haben wir zum Beispiel auch 2023 eine Spezialfolge über den Mental Health Day gemacht, gemeinsam mit Veronika. Und das letzte Mal waren wir beide gemeinsam zu hören mit Katja, der dritten Bipolar-Podcasterin, die es da draußen im deutschsprachigen Raum gibt, nämlich mit Folge 33 und 34, die Spezialfolge zur 23. DGBS-Tagung, die wir dokumentiert haben. So, jetzt habe ich schon ziemlich viel gesprochen, aber jetzt wäre es sehr spannend, liebe Veronika, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, bitte.
Ja, erstmal ganz vielen Dank für die Einladung bei euch zu dieser Folge, dass ich meine Erfahrung mit eurer Hörerschaft und mit euch teilen darf. Mein Name ist Veronika, ich bin 42 Jahre alt. Ich bin mittlerweile in voller Erwerbsminderungsrente, wohne in der Nähe von Hamburg, wie du gesagt hast. Die Erwerbsminderungsrente ist ja bei euch in Österreich unter der Berufsunfähigkeitspension bekannt. Genau, und seit letztem Frühjahr habe ich auch das Zertifikat zur Ex-In-Genesungsbegleiterin. Ja, und als ich berentet wurde, hatte ich eine sinnstiftende Tätigkeit gesucht und kam dann auf die Idee, so wie ihr beide, Nicole und Victoria, einen Podcast ins Leben zu rufen, der sich ausschließlich mit der bipolaren Störung beschäftigt. So wie Crazy Turn, ich bin bipolar, erschien die erste Folge, wie du schon sagtest, ebenfalls im Winter 2021. Darüber haben wir uns drei ja auch kennengelernt, genau.
Ja, und darüber freue ich mich sehr, dass wir uns kennenlernen durften und dass das so ein Zufall war. Ich habe das entdeckt, du hast auch einen Podcast und sofort, wow, lass uns vernetzen, ich möchte dich kennenlernen. Aber was uns auch noch verbindet ist, wir sind ja beides Erfahrungsexpertinnen, wir sind beides Betroffene. Kannst du sagen, seit wann du circa deine Diagnose zur Bipolarität hast?
Also es hat sich ziemlich lange hingezogen mit der richtigen Diagnose, die konnte erst 2015 gestellt werden, als sich da die erste ausgeprägte Manie mit psychotischem Anteil gezeigt hat. Davor wurde ich halt jahrzehntelang unter wiederkehrender, mittelgradiger, rezidivierender Depression diagnostiziert, also eine wiederkehrende Depression, mittelschwere Ausprägung, und wurde auch dementsprechend mit Antidepressiva behandelt. Genau, und ich habe halt selber auch gespürt, dass diese Depressionsdiagnose einfach nicht ausreichend ist. Ich habe selber gespürt, dass da irgendwie noch was anderes mitschlummert. Und naja, du weißt ja selber, wenn es einem gut geht, geht man ja auch erstmal nicht zum Arzt. Und so hat das halt wirklich, ja, sehr lange gedauert, bis da wirklich auch die Bipolareinstörung diagnostiziert werden konnte.
Ja, also ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe ja glücklicherweise sofort meine Diagnose mit 18 bekommen, weil ich eine Depression und gleich darauf eine Manie hatte. Aber ich weiß, dass die Diagnosestellung oftmals sehr lange dauern kann. Jetzt reden wir heute über Psychosen und psychotische Episoden. Du hast da Erfahrungen, die ich, also an dieser Stelle muss ich sagen, glücklicherweise nicht machen musste, durfte. Aber wie war das für dich, deine erste psychotische Episode? Kannst du dich dann noch erinnern, wie sich das angefühlt hat? Wie ist das abgelaufen?
Naja, da die erste Psychose halt in der ersten manischen Episode stattgefunden hat, konnte ich das erst hinterher, als die Phasen wieder abgeklungen waren, überhaupt beleuchten, zusammen mit meiner Psychotherapeutin zusammen. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert und wo war es denn auch psychotisch? Es war so ein ganz fließender Übergang, würde ich sagen. Ich habe halt damals, als die Manie losging, also die Psychose folgte schon wenige Tage darauf, habe ich das selber aber schon mal gemerkt, dass irgendwas in meinem Gehirn, dass sich das anders anfühlt. Und ich kann das auch heutzutage, obwohl das schon recht lange her ist und ich dieses Gefühl auch immer wieder wahrnehme, immer noch nicht so richtig beschreiben. Es ist so ein diffuses, schwammiges Gefühl. Ja, als die Psychose aber losging dann, ja, war es auch drogeninduziert, muss man auch so sagen. Ich hatte auf meinem ganzen Trip durch die Großstadt, ich wohnte damals noch in Hamburg, von einem Menschen ja ein Stück Hasch geschenkt gekriegt auf dem Weg. Und das fand ich natürlich eine ganz klasse Idee, das auch zu konsumieren. Bin dann auf, ja, irgendwie mitten auf der Amüsiermeile in Hamburg gelandet. Und bin da wirklich verloren gegangen, weil ich das alles nicht mehr einschätzen konnte. Ich wollte zu dem Zeitpunkt auch gerne ein Tattoo gestochen bekommen und hatte mir halt in den Kopf gesetzt, auf einen Sonntagnachmittag ein Tattoo-Studio zu finden, um wenigstens mal herauszufinden, dass sie mich ganz kurz wenigstens mal ein bisschen stechen können ohne Farbe, dass ich weiß, ob ich den Schmerz aushalten könnte, weil ich mir einfach so ein riesengroßes Tattoo gewünscht habe und gar nicht wusste, ob ich mit dem Schmerz zurechtkomme. So war mein Plan. Und ich habe viel Passanten gefragt, bis ich dort landete auf der Reeperbahn, wo man denn am Sonntagnachmittag in Hamburg überhaupt noch ein Tattoo-Studio findet, was geöffnet hat. Alle haben gesagt, Reeperbahn, und dann bin ich dahin, habe dann dieses Stück Hasch dann auf dem Weg dorthin konsumiert und bin dann ja wirklich verloren gegangen. Verloren gegangen auf der Reeperbahn mitten im November. Ende November war das, und habe da, ja, weiß ich nicht, alles nur, also es ist ja auch so ein, die Filter sind ja in so einer Psychose auch geöffnet, in beide Richtungen. Und zwar strömt unheimlich viel, viel in dich ein. Du nimmst viel, viel mehr wahr. Die ganzen Reize, die dein Gehirn sonst rausfiltert sind, prasseln auf dich ein und werden in Verbindung gebracht. Und so ist es ein riesengroßes Flow-Erleben. Und ich habe mich da durchleiten lassen durch diese Gegend dort und war auf der Suche nach einem Tattoo-Studio, habe auch eins gefunden, das hatte dann zu und hatte dann ja so Verfehlungen eigentlich auch schon, dass ich dann in so einen Pizzaladen reingelaufen bin und da irgendwie irgendwelche Notizen auf dem Bestellzettel da geschrieben habe bei denen und ach, keine Ahnung. Also es war wirklich schwierig. Und ich saß dann einen Moment irgendwo in so einer Hausecke, in so einem Hauseingang, so einer Ecke von so einem Hauseingang und hatte auf einmal das Gefühl, so mein eigenes Gericht zu erleben. Und da haben sich dann, ich habe dann akustische Halluzinationen gehabt, habe da mit einem inneren Wesen von mir gesprochen, was ich meine Therapie erarbeitet hatte. Und ich hatte dann auch wiederum das Gefühl, dass ich, man spricht ja manchmal von diesem religiösen oder von diesem spirituellen Erwachen und auch von Seelenwanderung. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Erwachen in dem Moment erlebe und dass ich eine 2000 Jahre alte Seele bin, die schon öfters gewandert ist und ich wusste auf einmal ihren Namen und ja. Und dann dachte ich, dass da so, ja, die Menschen, die da so in der Umgebung waren, mir helfen wollten, nach diesem, auf diesen Nullpunkt zurückzukommen quasi. Also dieses, ich weiß wieder alles aus den 2000 Jahren, ich bin die und ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, aber ich bin die und die alte Seele. Ich bin gerade hier frisch erwacht und ich dachte, die Menschen um mich herum sind mein Empfangskomitee, die Menschen helfen, die gerade diesen Nullpunkt oder dieses Erwachen halt gehabt haben. Es war noch alles ein bisschen gefährlich, weil es ein bisschen zwielichtige Gestalten waren, sage ich mal so ganz nett. Irgendjemand hat irgendwie die Polizei gerufen und die mussten mich dann auch, ja, an beiden Armen packen und in ihr Auto irgendwie verfrachten, also mich schon mehr so durch die Gegend schleifen. Und dann haben die mich erstmal auf Revier gebracht. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, irgendwas stimmt überhaupt in keinster Weise mehr. Ich hatte nun schon vorher ja auch schon Berührung mit dem psychosozialen Netzwerk gehabt und wusste irgendwie, ich muss einfach in die Psychiatrie. Irgendwas läuft hier ganz verkehrt. Und ja, so haben mich dann die Herren erstmal mitgenommen zum Polizeirevier. Und glücklicherweise hatte ich dann meinen Ausweis und alles irgendwie verloren unterwegs und die konnten mich auch gar nicht identifizieren, wussten nicht, was mit mir los war. Und ich konnte es nicht verstehen, dass sie mich einfach in die Ausnüchterungszelle gesperrt haben, ohne mir irgendwas zu erklären.
Das war jetzt
Also hochdramatisch.
hochdramatisch, viel Input und viele Informationen. Ich würde gern nur bei ein paar nachhaken. Also einerseits, was du gesagt hast, drogeninduzierte Psychose. Hasch und Cannabis wird ja immer wieder gesagt, dass es psychoaktive Stoffe sind. Jetzt ist das ja in Deutschland seit 1,5 Jahren teillegalisiert worden. Und ich habe jetzt da vor kurzem, die war nicht wirklich sehr aussagekräftig, weil irgendwie konkrete Daten gefehlt haben, aber auch eine Studie wurde veröffentlicht, dass einfach die Psychosen gestiegen sind seit der Teillegalisierung und dass es halt wenig Aufklärung gibt. Auf was ich eigentlich hinaus will, um nicht allzu lange über das Thema zu sprechen, ist einfach, dass man nicht vergessen darf, dass gewisse Stoffe auch Psychosen anschieben können und auslösen können, so wie du auch gesagt hast, dass das
Genau,
bei
und
dir so war.
dadurch, dass ich halt schon in dieser Manie drinne war, war das eigentlich nur der letzte Kick in die Psychose rein. Das muss man auch so bei mir ist es so gewesen. Bei anderen Menschen ist es natürlich auch anders, dass sie durch den Konsum halt gleich Psychosen entwickeln. Es ist halt sehr unterschiedlich. Aber bei mir war es so, dass das der letzte Kick eigentlich da rein war, dass sich das alles noch mehr geöffnet hat, was ja eh schon auch in der Manie sehr offen ist, ne?
Ja, also ich habe keine Erfahrung mit ausgeprägten Psychosen und psychotischen Schüben. Ich hatte mal, das hat damals der ehemalige Chefarzt vom psychosozialen Dienst, der Dr. Psoter, hatte gemeint, ich hatte eine psychotische Verzerrung, war damals auch ausgelöst, induziert durch Cannabis. Also ich glaubte schon, dass da was dran ist und dass man da schon wirklich aufpassen muss, ohne jetzt da das unbedingt zu verteufeln, aber einfach die Gefahr im Hinterkopf haben, was psychotische, also psychoaktive Stoffe auslösen können. Und du hast jetzt ja gerade gesagt, dass es eine längere Manie oder mehrwöchige Manie war, die dann in einer Psychose endete.
Nee, so kann man es eigentlich auch wiederum nicht sagen, dass die Manie fing an. Also ich habe das ja selber, wie ich schon sagte, gemerkt und auch, das ist so 5 Tage oder was später, ist dann dieser Tag halt so passiert auf der Reeperbahn. Und dann bin ich ja aber auch schon sehr, sehr schnell in dieses ganze psychiatrische Netzwerk geraten und wurde mit Medikamenten behandelt. Und die Manie wurde dann ja auch massivst angefangen zu stoppen, also gestoppt zu werden durch die Medikamente. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine wochenlange Manie war, sondern es war eigentlich relativ kurz. Leider wusste ich ja selber auch nicht so richtig. Und in der Manie denkt man, wenn man das auch noch nie hatte, dann denkt man natürlich auch, ach, die erzählen doch auch alle Schmarrn und man ist empfindlich. Und dann habe ich mich tausendfach, also wirklich ganz oft gegen ärztlichen Rat dann auch wieder entlassen. Ich war meistens ja auch freiwillig da. Auch so wie auch die Polizei mich hingebracht hat, war ich auch formal freiwillig da bei dem ersten Akuteinsatz in die Psychiatrie. Mit Haldol, Tavor, was weiß ich, was kriegt man da, Olanzapin, diese ganzen Antipsychotika, und habe da auch versucht dann auf Valproat, glaube ich, war das, gegen die Manie oder gegen die bipolare Störung auch angehandelt zu werden. Also das war schon, ich wurde schnell ausgebremst. Obwohl ich mich ständig gegen ärztlichen Rat entlassen habe, habe ich aber auch umso öfters auch die Hilfe trotzdem in der Psychiatrie gesucht. Ich kam immer wieder freiwillig hin und habe gesagt, hallo, irgendwie, ich kann nicht einfach zu Hause und könnt ihr mir doch helfen, sodass ich innerhalb von 48 Stunden tatsächlich 3-mal stationär aufgenommen worden bin, bis ich dann auch wirklich das 3. Mal geblieben bin.
Jetzt hast du gesagt, das ist 2015 gewesen. Du hast ja selber, wir kennen uns jetzt eben ein bisschen über 4 Jahre. Ich erlebe dich immer sehr stabil, aber so, man kann stabil sein, solange man möchte. Mit dieser teuflischen Krankheit der Bipolarität kann es doch immer wieder sein, dass es irgendwelche Rückschläge gibt. Vor allem auch, wenn sie entweder, was wir gesagt haben, drogeninduziert oder wenn zum Beispiel andere medikamentöse Faktoren da jetzt da ungünstig zusammenspielen. Ist dir erst vor kurzem auch was passiert? Und ich brauche jetzt da gar nicht von dir, oder wenn du nicht möchtest, brauchst du gar nicht viele Details preisgeben. Es würde mich nur interessieren, diesen Zusammenspiel unterschiedliche Medikamente, die das eventuell deinen Zustand im letzten Jahr ausgelöst haben, dass wir eben unsere Hörerinnen und Hörer auch darauf aufmerksam machen, dass man auch darauf schauen müsste. Möchtest du vielleicht ein bisschen was erzählen, was passiert ist letztes Jahr?
Ja, also es war eine Verkettung, so sehe ich das mittlerweile, von verschiedensten Umständen, die da ungünstig ineinander gegriffen haben. Zum einen bin ich jetzt schon seit, ja, nicht ganz 10 Jahren, aber so bummelig auf ein Medikament eingestellt, ein Neuroleptika, ein atypisches Neuroleptika, das heißt Aripiprazol oder ist auch unter Abilify bekannt, zumindest hier in Deutschland. Das ist so ein Allrounder, sage ich schon fast immer, der gut angewendet wird. Und ich hatte halt den großen Wunsch, die letzten Milligramm, 5 Milligramm hatte ich Anfang des Jahres noch auszuschleichen, weil ich mit einigen Nebenwirkungen, Langzeitnebenwirkungen und Nebenwirkungen nicht so ganz zurechtgekommen bin und gesagt habe, ich würde es aber gerne mal versuchen, es auszuschleichen. Hab also das ganz Stück für Stück ausgestrichen, hatte nachher das nicht mehr in Tablettenform, sondern auch in so einer Suspension und habe das ganz Stück für Stück jede Woche so ein bisschen reduziert und absprach auch alles mit meiner Psychiaterin. Also nicht, dass ihr da denkt, ich habe da alleine in so einem Alleingang gegangen. Nee, das habe ich schon auch bewusst begleiten lassen, was auch wichtig ist bei solchen Sachen. Und hatte also im Juli dann das ausgeschlichen. Anfang Juli hatte ich allerdings auch einen Bandscheibenvorfall in dem unteren Rückenbereich. Und dazu kam auch noch eine sehr heftige Nervenentzündung, die den kompletten Ischiasnerv des rechten Beines betroffen hat, so dass ich auch Taubheitsgefühle im Fuß und im Bein entwickelt habe. Daraufhin gab es dann eine Überweisung zum Neurochirurgen und der hat mir dann innerhalb von 2 Monaten oder 2,5 Monaten insgesamt 4 Kortisonspritzen direkt in den Nerv, der da an der Wirbelsäule austritt, injiziert. Soweit auch gut. Ich habe auch schon irgendwann gedacht, so Kortison und bipolare Störung, ob das so das Beste ist, habe ich dann auch irgendwann schon angezweifelt. Ja, und dadurch, dass ich gegen die Nervenschmerzen kein Medikament hatte, wusste ich mir auch in dem Zeitraum auch nicht anders zu helfen, da ich außerhalb von Manien keine psychotischen Episoden entwickle, habe ich halt für mich gesagt, THC ist halt auch ein schmerzstillendes Mittel und habe dann da angefangen, THC zu konsumieren als einziges Mittel gegen diese Nervenschmerzen. Ich habe mir wirklich morgens, wenn ich aufgestanden bin, schon gewünscht, dass ich da abends, also dass der Tag schon vorbei ist, dass schon wieder Abend ist, dass ich wusste selber nicht mehr, wohin mit mir. Und wer einmal Nervenschmerzen erlebt hat, ja, kann nur sagen, es ist, also das war echt einer der krassesten Schmerzen, die ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Ja, und so ist es dann, diese drei verschiedenen Faktoren sehr ungünstig zusammengekommen, so dass ich dann 2 Monate, 3 Monate nach, also ich so ungefähr 2, 3 Monate nach Absetzen des Abilify's, nach der letzten vierten Kortisonspritze, eine Manie mit Psychose oder vielleicht auch erst eine Psychose und dann mit Manie abklingend entwickelt habe. Zeitversetzt kam dann allerdings auch noch der Entzug von dem Abilify dazu, dass ich, das kann ich, möchte ich hier gerne auch teilen, die Entzugssymptome in der Psychose verkannt habe. Ich hatte ganz schwierige Luftprobleme gehabt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss ersticken. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich im gleichen Moment auch verdursten muss. So dass ich sowohl nach Wasser als auch nach Luft gleichzeitig verlangt habe. Und da brauchen wir uns da jetzt auch nicht großartig drüber unterhalten, dass wenn man sich gleichzeitig einatmet und Wasser schluckt, ist es natürlich auch alles nicht ganz ungefährlich. Aber ich habe trotzdem sehr besonnen handeln können für mich, trotz, obwohl ich in diesem Zustand auch war, der Psychose. Und ist alles gut gegangen. Und ich hatte auch das Gefühl nachher, ich muss verbrennen und erfrieren im gleichen Moment. Also so diese klassischen Entzugsdinger auch, ne? Das kann ich jetzt auch sehen. Und das war natürlich unangenehm. Und dann wurde ich dann letzten Endes von Freunden in die Notaufnahme gebracht. Und der Internist war ratlos mit mir. Der dachte zuerst, ich schleppe da den nächsten Krankenhauskeim rein mit diesen Erstickungsanfällen. Ja, auch sehr schwer geatmet habe und auch in 1000 Decken eingehüllt war. Es war ganz absurd alles nur. Internist war ratlos. Dann kam die Psychiaterin nochmal zu mir und sagte dann, als ich da so ein bisschen erzählte, ja, das ist der Entzug von dem Aripiprazol, von dem Abilify. Der kommt jetzt 2 Monate zeitversetzt wahrscheinlich gerade. Nimm das mal wieder und du wirst sehen, es wird dir wieder besser gehen. Und so war das auch. Ich war noch so 3, 4 Wochen ein bisschen manisch, auf jeden Fall angetrieben und dann hat sich das auch alles wieder zurückentwickelt. Also es war schon eine sehr extreme Nummer für mich, gerade diese Todesängste auch da auszustehen. Also von daher, da bin ich auch noch in der Verarbeitung. Das war einfach zu extrem.
Jetzt, wenn du diese zwei krasseren, ärgeren, psychotischen Schübe, Psychosen miteinander vergleichst, könntest du sagen, Krankheitseinsicht, dass die jetzt vielleicht im letzten Jahr, war die mehr gegeben als 2015? Oder ist es einfach, wenn man Psychosen hat, dass man so von den eigenen Gefühlen, den Wahrnehmungen überzeugt ist, dass es so ist? Dass es dann nicht wirklich eine Einsicht gibt, so wie ich das zum Beispiel auch aus manischen Phasen kenne, wo es manchmal schwierig ist zu sagen, ich bin jetzt krank, oder es dauert ein bisschen länger zu sagen, ich bin krank.
Naja gut, also 2015 war ja nun die allererste Manie, auch die ich jemals erlebt habe. Diese voll ausgeprägte Geschichte. Das heißt, ich wusste ja damals auch noch gar nicht so richtig, was passiert denn da gerade mit mir. 2016 hatte ich fast komplett ein Jahr später auch doch mal eine extreme, also eine ausgeprägte manische Episode gehabt. Auch mit einem psychotischen Anteil. Da hatte ich aber auch wieder so ein bisschen Glück im Unglück, dass ich da sowieso schon gerade in der Psychiatrie war. Und das auch alles sehr abrupt abgebrochen wurde. Was ich letztem Jahr sagen kann, ist, dass ich das selber wahrgenommen habe. Ich habe zu Anfang der Psychose, habe ich das selber noch erkennen können, ah, da ist irgendwas nicht ganz koscher gerade. Da scheint es irgendwie, ich habe schon den Verdacht, dass ich psychotisch bin und wusste aber irgendwie da besser mit umzugehen. Das hat sich dann leider ein bisschen verselbstständigt durch diese Entzugssymptomatik, die mir einfach sehr viel Angst dann eingeflößt hat und ich auch alleine zu Hause war zu dem Zeitpunkt. Aber auch danach, also als die Ärztin sagte, ja, dann nimm mal bitte hier das Medikament bitte wieder homöopathisch, das stand für mich Außer Frage, natürlich nehme ich das wieder. Also nicht dieses, oh Gott, ich brauche das alles nicht, sondern ich wusste, ja, natürlich nehme ich das wieder. Und ich habe das dann nachher auch wirklich mir dokumentiert. Jeden Morgen, ich habe so einen Zettel dann auch neben die Flasche gelegt, neben die Suspension und das morgendlich, allmorgendlich abgehakt, dass ich das auch wirklich genommen habe, weil ich mich nachmittags schon wieder nicht mehr daran erinnern konnte, habe ich es genommen, habe ich es nicht genommen und mich dann so wenigstens auf der sicheren Seite sein konnte, dass es genommen wurde von mir. Also es war schon eine Krankheitseinsicht da. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, nee, das ist es alles nicht. Doch, ich habe das schon wahrgenommen.
Und jetzt, was du gerade gesagt hast, du hast doch deine eigenen Hacks, deine eigenen Methoden dann geschaffen, um dich selber zu überlisten. Also wenn du sagst, hättest am Nachmittag nicht mehr gewusst, was du am Vormittag gemacht hast, dass du so, wie man zum Beispiel Morgenseiten in Depressionen schreiben kann, dass du auch wirklich immer niedergeschrieben hast, habe ich genommen. Also dass du dich irgendwie selber ein bisschen unterstützen oder austricksen musstest.
Ja, musste ich auf jeden Fall. Was heißt Austricksen? Einfach auch mir sicher, selber auch die Sicherheit zu geben.
Und wie hat dein Umfeld reagiert? Also vielleicht, wenn du vergleichst auch von vor 2015, wo es das erste Mal war, ist es irgendwie dein Umfeld, also Familie, Freunde, haben die dann irgendwie schon anders darauf reagieren können oder waren die jetzt ziemlich perplex, weil es dir so lange so gut gegangen ist? Wie hat dein Umfeld reagiert?
Ja, also 2015 waren natürlich alle in heller Aufregung gewesen, dass da, weil es ja auch wirklich das erste Mal war und das niemand so von mir kannte. Und ja, die haben es, würde ich sagen, dieses Jahr, letztes Jahr ein bisschen besser aufgenommen. Auf der anderen Seite waren sie auch, glaube ich, alle sehr überrascht, dass das nochmal so passieren kann. Weil es jetzt ja relativ lange, zwar auch mit Schwankungen, aber nicht in diesen Extremen bei mir gelaufen ist und das kam für uns alle, glaube ich, sehr überraschend. Aber das Umfeld, also ist direkt, also meine beste Freundin, die mich hier auch so entdeckt hat und das auch angeregt hat, in die Notaufnahme zu fahren, die hatte auch zuerst sehr panisch reagiert, aber dann haben sie sich, hat sie sich sehr gut um mich gekümmert. Sie hat erstmal noch meinen Verlobten dazu gerufen, der mich zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Und der kam dann auch sofort wieder nach Hause, war nicht so weit weg verreist. Und dann haben sie mich wirklich in den Arm genommen und gesagt, so, wir müssen das jetzt mal überprüfen, das, was bei dir körperlich los ist, aber du kannst uns vertrauen, es wird dir nichts passieren, was du nicht willst, was ein enormer Faktor ist. Weil ich halt 2015, 2016 halt auch sehr negative Erfahrungen mit dem psychosozialen oder psychiatrischen Hilfsnetzwerk gemacht habe und in Fixierung gelandet bin und sehr krasse Medikamente auch bekommen habe, die auch zum Beispiel das Haldol, was dann ja auch ja ein so ein bisschen zum Roboter, zum Zombie irgendwie macht, wenn man so aus den alten Filmen aus den 70ern, die in der Psychiatrie gefilmt wurden, diese ganzen Zombies, die da in den Psychiatrien über den Flur latschen, so einer war ich dann auch und von daher war es ganz toll, dass die beiden einfach mich ja gemuckelt haben, gesagt haben, wir sind bei dir, es passiert nichts, was du nicht möchtest. Und da habe ich mich auch wirklich das erste Mal fallen lassen können in in dieser Zeit, wo ich so psychotisch war und endlich die Verantwortung fallen lassen können von mir. Und ja, genau. Und diese Freundin und mein Verlobter, die haben das halt alles mit dem Umfeld besprochen und es hat auch einfach niemand mitbekommen. Es hat niemand so richtig wahrgenommen. Also die waren alle wirklich, die hatten ja auch teilweise, hatte ich auch mit manchen Leuten aus meinem Freundeskreis telefoniert gehabt, aber die haben das alles alle nicht wahrgenommen, dass ich schon in diesem Zustand bin. Aber er war auch recht ruhig. Es war ja auch ein sehr ruhiger, trotz allem, also bis zu diesen Todesängsten, eine sehr ruhige Psychose auch für mich gewesen. Es war nicht, ich wohne ja jetzt auch in einer kleineren Stadt und nicht mehr in so einer Großstadt, wo man die ganze Zeit mit Reiz befeuert wird und so. Denke ich mal, diese Umgebung hat mir auch geholfen, dass es in ruhigeren Bahnen verlief.
Und Veronika, wie ist das für dich nach solchen Episoden? Wenn du aufs Erlebte zurückblickst, gibt es da irgendwelche Scham, Schuld, Verwirrung? Wie gehst du am besten damit um? Oder wie gehst du damit um?
Also ich habe nach allen Phasen einfach erstmal dokumentiert, das hat mir immer viel geholfen. Also ich habe immer versucht, in der zweiten Manie war ich dann so schlau und habe dann sehr viele Bilder, Fotos und Selfies und so gemacht und konnte anhand des Markers, der Uhrzeit und des Tages wenigstens ein bisschen rekonstruieren, wo ich wie wann war. Mir hilft es, das Erlebte aufzuschreiben. Mir hilft es, vielleicht auch Bilder zu malen oder vielleicht auch, ja, einfach kreativ zu sein, diesen Prozess kreativ zu verarbeiten. Bin momentan nicht mehr in Psychotherapie, bin dann mittlerweile austherapiert, aber mir hat natürlich auch das Reden über all diese Dinge mit meiner Psychotherapeutin sehr geholfen, um das auch einordnen zu können, was da auch an Polizeigewalt, an Gewalt durch, ja, eine Fixierung ist natürlich auch ein sehr gewaltvoller Eingriff in das Leben eines Menschen, das alles aufzuarbeiten, noch einordnen zu können, ne? Also aktuell habe ich das Gefühl, ich schaffe das hier für mich sehr gut und ich bin ja auch noch psychiatrisch jetzt noch ein bisschen angebunden, dass ich da auch noch eine Begleitung habe, mit der ich da auch drüber sprechen kann, die auch einen guten Hintergrund hat, genau.
Hast du Frühwarnzeichen, die du erkennen kannst? Hast du Strategien, wie du Frühwarnzeichen erkennen kannst?
Das habe ich für die Manie auf jeden Fall. Ich denke mal, die Psychose ist da halt auch mit eingeschlossen. Ja, also ich habe das schon, Frühwarnzeichen. Ich habe jetzt auch, ich war ungefähr ein Jahrzehnt, also seit 2016 fing das ungefähr an, fast 10 Jahre jetzt mit dieser Psychotherapeutin, von der ich sprach, in Behandlung gewesen, auch mit diesen ganzen Therapiepausen, die haben wir immer überbrückt gekriegt. Und da habe ich so Diary Cards geführt, die ich mit meiner Psychotherapeutin zusammen entwickelt habe. Und da wurden halt, jetzt habe ich jeden Tag gefragt, da waren verschiedene Parameter abgefragt. Also wie viel habe ich geschlafen? Welche Medikamente habe ich genommen? Was habe ich vielleicht Frühwarnsymptome oder irgendwelche Abweichungen wahrgenommen an diesem Tag? Welche Menschen habe ich getroffen? Was habe ich gemacht? So solche Sachen wurden da abgefragt. Und auch wie die also auch sehr hohe Anspannungsmomente da waren, die habe ich dann auch dokumentiert. Und das habe ich jetzt so 9 bis 10 Jahre täglich geführt und dadurch, dass ich das gelernt oder gewohnt bin, mich abzufragen. Also ich führe dieses Tagebuch aktuell nicht, aber es hat sich so verinnerlicht, dass ich das schon auch jetzt letztes Jahr auch recht schnell für mich mitbekommen habe, dass da irgendwas verändert ist. Also hohes Maß an Selbstreflexion.
Das kann ich bestätigen, dass du das hast. Ja, vielen Dank, Veronika, für deine ganzen Schilderungen deiner Erfahrungen aus deiner Perspektive. Ich würde jetzt gern abschließend nochmal kurz auf das Thema Stigmatisierung in der Gesellschaft gehen. Was sagst du, wie stark sind Psychosen aus deiner Sicht stigmatisiert in unserer Gesellschaft? Und zum Beispiel, wie werden falsche Bilder über Medien häufig vermittelt?
Ja, ich denke mal, dass die verzerrte Wahrnehmung der Medien auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Dadurch, dass man in Psychosen ja auch eine andere Grenzwahrnehmung hat, wundert mich das auch nicht, dass es dann auch schnell mal zu einer Handgreiflichkeit oder irgendwas, dass man vielleicht als Psychotiker vielleicht auch gerade bewaffnet ist oder irgendwie sich einfach nur verteidigen möchte, weil es alles viel, viel, viel zu schnell geht und als selber gewaltvoll erlebt wird, so meine Einstufung. Das gibt sehr viel negative Berichterstattung. Also egal, wo immer irgendwie, wo eine psychische Belastung irgendwie im Hintergrund ist, das macht natürlich die Stigmatisierung nicht besser, meiner Meinung nach. Und es ist natürlich auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Wahn. Das hast du ja schon in der Folge davor mit der Ärztin ja auch besprochen, dass es ja auch verschiedenste Arten gibt und dass es natürlich auch sehr fremdartig wirkt auf andere Menschen, wenn man da unterwegs ist und da als Jesus vielleicht verkauft oder ähnliches. Also es ist halt auch sehr wenig Verständnis, weil wenn man es nicht erlebt hat, wie es ist, in der Psychose zu sein und vielleicht denkt, man ist gerade wieder erwacht, eine alte Seele und was einem da so alles passieren kann in so einer Zeit. Dieser Unglaube und diese Angst vor dem Unbekannten. Ich glaube, diese Angst vor dem Unbekannten, dass man nicht weiß, was man da machen soll, als ja in der Gesellschaft, also die Menschen nicht, die anderen Menschen das nicht wissen, die nicht in der Psychose stecken. Das ist einfach, glaube ich, zu wenig Aufklärung gibt darüber und zu wenig, wie kann ich denn auf jemanden zugehen, der irgendwie sich anders verhält.
Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Was würdest du dir denn gesellschaftlich wünschen im Umgang mit Betroffenen? Wie sollen Leute auf psychotische Menschen, Leute, die gerade einen psychotischen Schub haben, reagieren? Jetzt hast du gesagt, Aufklärung in der Gesellschaft wäre wichtig, aber was wären denn so deine Tipps, wie man mit Menschen in einer Psychose umgehen kann?
Einfach respektvoll, würde ich sagen, und versuchen auf Augenhöhe und vielleicht auch erstmal zu fragen, okay, hey, darf ich mich neben dich setzen oder ist dir das vielleicht gerade zu nah? Darf ich dich überhaupt, also als Angehörige, darf ich dich überhaupt in den Arm nehmen? Oder die Sachen nicht in Frage zu stellen, wenn ich dir erzähle, ich werde von der CIA verfolgt oder vom FBI oder was weiß ich, das nicht in Frage zu stellen, sondern mit mir gemeinsam zu gucken, was ist denn überhaupt an diesem, was ist denn da dran, aber so ganz vorsichtig und das ja eben nicht abzuerkennen, dass man das gerade erlebt. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte und versuchen halt mit den anderen Angehörigen und auch mit dem psychosozialen Hilfenetzwerk da irgendwie behutsam ranzugehen und den Menschen ja schon irgendwo in eine medikamentöse Einstellung bringen zu können. Das wäre, denke ich mal, wichtig, dass einfach dieser Umgang behutsam erfolgt, so wie es ja auch bei mir der Fall war, dass meine beste Freundin, ich hatte zwischendurch schon Angst, dass hier gleich der RTW steht und die mich in die Psychiatrie fahren und ich da wieder die Fixierung und sonstiges erleben muss. Aber sie hat sich gut beraten mit ihren Freunden, mit meinen Freunden und waren wirklich ganz behutsam, hat gesagt, wir sind bei dir, es passiert dir nichts, was du nicht möchtest. Das war genau der richtige Ansatz, mit Liebe und vorsichtig und behutsam. Und nicht dieses Grenzüberschreiten. Also ich muss auch sagen, die Fixierung habe ich auch lange dran geknust, bis ich das so verdaut hatte, was mir da passiert ist. Und ich war froh, dass es dieses Mal keine Blaulicht-Action in dem Sinne gab, keine Polizei, kein RTW, dies, das. Das bringt mich ja auch selber nochmal wieder, mein Nervensystem, da auch nochmal mehr in Aufruhr. Einen ruhigen, friedvollen Weg würde ich mir wünschen. Und auch keine Angst vor diesem Andersartigem zu haben. Es ist, denke ich mal, meiner Ansicht nach Manie und Psychose, ich denke, das ist eher auch ein Verarbeitungsprozess der Seele von Traumata. Ist so meine Einstufung langsam.
Danke vielmals für deine Schilderungen. Ich würde jetzt gerne als ganz letzten Punkt noch auf die Themen Hoffnung und Botschaft eingehen. Gibt es etwas, was du dir früher gewünscht hättest zu wissen? Also, dass du deinem früheren Ich irgendetwas sagst, bevor es jetzt die erste Psychose gibt, was du dir gewünscht hättest, dass du das weißt?
Das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich's mir gewünscht, dass ich schon vorher diese ganzen Frühwarnsymptome gehabt hätte und das schon ganz anders hätte einstufen können beim allerersten Mal, bevor das alles losging. Auf der anderen Seite kann ich auch, ja, nee, das ist blöd, auf der anderen Seite kann ich auch nur sagen, ich bin die Summe meiner Erfahrungen und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas bereue oder irgendwem Vorwürfe mache oder. Wenn ich das alles nicht erlebt hätte, würde ich jetzt nicht an diesem Punkt stehen, wo ich jetzt stehe. Und ich stehe an diesem Punkt sehr gerne. Also, ich würde sagen, es gibt ja auch auf Instagram viele, viele tolle Leute, die wirklich mit ihren Psychosen aufklären, also die Psychose erfahren sind oder in anderen Belangen in Berührung gekommen sind mit Psychose. Dass einfach viel, viel mehr Aufklärung passiert, was du ja vorhin angesprochen hast, dass eigentlich viel, viel mehr Aufklärung noch passiert, dass mit der Cannabis-Teillegalisierung hier in Deutschland vonstatten gegangen ist. Das würde ich mir wünschen. Und dass Menschen generell, aber das bezieht sich ja nicht nur auf Psychose oder psychische Erkrankungen, nicht so viel von dem Andersartigen haben.
Und gibt es eine Message, eine Botschaft, die du Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, die vielleicht jetzt auch gerade in einer Psychose drin sind oder ähnliche Erfahrungen mitgeben möchtest?
Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid psychotisch gerade da draußen, dann wendet euch bitte an jemanden, dem ihr wirklich vertraut, ob es jetzt euer Partner, eure Partnerin ist, die Eltern, ob es die Schwester ist, eine Freundin oder vielleicht auch eine Ärztin oder vielleicht auch jemand, die mir andersartig vertraut ist, sollte jemand sein, der mir wirklich vertraut, diesen Menschen mit ins Boot zu holen und mit diesem Menschen einen Plan zu machen. Die Psychose sollte auf jeden Fall ein Ende finden. Und das ist mit Medikamenten momentan so der gängigste Weg. Also traut euch da ruhig, Menschen, die mir vertraut, ins Boot zu holen. Das wäre mir ganz wichtig. Auf der anderen Seite für alle Angehörigen, schaut im Netz, es gibt vom Thomas Bock initiiert das Psychose-Seminar zum Beispiel, wo es triologisch aufgestellt ist. Das heißt, dass Menschen, die Angehörige sind, die Betroffene sind und auch Menschen, die aus dem fachlichen Bereich kommen, zusammentreffen und sich darüber austauschen. Es gibt viele tolle Bücher auch vom Thomas Bock zur Psychose, auch von der Dorothea Buck, die ja aus der NS-Zeit noch stammt und die auch mit Schizophrenie zu tun hatte. Da gibt es ein ganz schönes Buch. Recherchiert das gerne mal im Internet. Wir können es auch in die Shownotes nachher stellen, wenn es möglich ist, wie all diese Bücher und Seiten heißen, dass ihr euch da schlau machen könnt. Und ja, gebt einfach nicht auf. Und das, was ihr erfahren habt und erlebt habt in dieser Psychose, das ist für euch so passiert. Das ist eine Realität. Das ist eure Realität. Ich wünsche euch einfach Menschen, die euch da zuhören und euch das nicht absprechen.
Das sind sehr schöne Worte daraus an unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht selber gerade betroffen sind oder Angehörige sind. Veronika, ich danke dir vielmals für deine mutigen und ehrlichen Worte, dass du darüber sprichst, wie es dir ergangen ist und dass du keinen Hehl draus machst, sondern dass auch andere Leute von deinen Erfahrungen profitieren können und von deinen Ratschlägen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf freundschaftlicher Ebene. Es freut mich auch immer wieder, wenn wir zusammen was bezüglich unseres Podcasts machen. Ich wünsche dir alles Gute und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und einen schönen Abendausklang.
Ja, danke, liebe Nicole, dass du mich dazu geholt hast für diese Folge, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank, das ist auch nicht selbstverständlich. Und auch hier und Victoria wünsche ich für einen Podcast, aber auch privat natürlich alles Gute und freue mich auch darauf, wenn wir beide uns auf freundschaftlichen Ebenen und beruflichen Ebenen wieder begegnen in real life.
Du hast ja selber einen Podcast, möchtest du kurz sagen, du hast selber das Thema schon mal besprochen. Ganz kurz vielleicht, wem du da gesprochen hast und so, dass du auch ein bisschen Werbung für deinen Podcast machst. Du hast dich mit der Thematik Psychosen schon auseinandergesetzt. Kannst du ganz kurz noch abschließend was sagen?
Ja, vielen Dank. Kleiner Werbehinweis, kleine Werbesendung. Mein Podcast heißt Bipolare Störung Leben mit Extrem. Ihr findet mich auf YouTube und auf Spotify. Und in der Folge 13 habe ich das erste Mal über Psychose berichtet und euch versucht, das Thema näher zu bringen. Damals war ein Freund von mir im Podcast, im Interview, der Psychose erfahren ist. Der Andy, der hat euch da ganz viel erzählt oder ihr reinholen wollt, wird euch da ganz viel erzählen. Und in Folge 19, die innere Welt von Manie und Psychose, hatte ich die wunderbare Evi Miller zu Gast, die selbst bipolar ist und auch Psychose erfahren ist und teilt da ihre Erfahrungen mit uns. Genau.
Dann sage ich Dankeschön und wie wir schon gesagt haben, bis bald.
Bis bald. Bussi Baba.
Baba.
Das war die Folge 37, Bipolarität und Psychosen, eine Erfahrungsexpertin erzählt, Teil 2. Im Teil 1 erklärt uns eine Psychiaterin dieses Thema aus einer medizinischen Sicht. Somit verabschiede ich mich und wünsche euch alles Liebe.
Ich möchte euch auch noch alles Liebe wünschen und ganz liebe Grüße in den Norden. Und ich hoffe für uns beide, dass wir weiter an uns arbeiten, unsere Frühwarnzeichen rechtzeitig erkennen und mit dieser Krankheit, trotz dieser Krankheit, ein akzeptables und lebenswertes Leben führen können. Da bin ich sicher, dass wir das schaffen. Harte Arbeit, aber es ist möglich. Und in diesem Sinne, stay tuned.